Warum wir in neuen Sprachen beten, ist die Gretchenfrage. Warum beten Christen in neuen Sprachen? Sprachengebet oder Zungengebet, Zungenrede wird es in der Bibel genannt, je nach Übersetzung, und ist zum ersten Mal biblisch aufgetreten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, Apostelgeschichte Kapitel 2 und dann Vers 4. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind das alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines. Da hat Gott das erfüllt, was Jesus schon gesagt hat, dass den Glaubenden diese Zeichen folgen werden. Sie werden in anderen Sprachen reden oder in neuen Sprachen reden, da müssen wir mal unterscheiden. Das passierte, als der Heilige Geist auf die Gläubigen dort in Jerusalem ausgegossen wurde. Und der Heilige Geist gab sofort diese Gabe. So, jetzt ist aber nicht so sicher, ob die da in diesen neuen Sprachen geredet haben oder ob sie eine andere Sprachengabe bekommen haben, dass sie eben einfach in einer anderen Sprache geredet haben. Das steht jetzt nicht so deutlich drin. Das könnte auch sein, dass der Petrus plötzlich Arabisch konnte, Griechisch oder sonst irgendwas. Das könnte auch sein, weil solche Sprachengaben gibt es natürlich auch. Und in den Gaben des Geistes heißt es ja verschiedene Arten von Sprachen, ist ein Geistesgaben. Es könnte aber auch eben dieses Sprachenreden, dieses Zungenreden gewesen sein und der Heilige Geist hat simultan übersetzt. Der Schall ging in Hebräisch aus und kam in Griechisch beim Ohr an. Für Gott ist kein Ding unmöglich für den Heiligen Geist. Könnte sein, könnte aber auch beides sein. Andere haben gesagt, die sind voll süßen Weines, die sind betrunken, weil sie so ein Kauderwelsch reden. Also muss wahrscheinlich auch diese Sprachenreden mit dabei gewesen sein. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nur, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes Sprachengaben auf die Gemeinde gegeben wurden. Im 1. Korinther 12, da wo die Geistesgaben beschrieben werden, steht drin: Einem anderen gab er verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Also es sind verschiedene Arten. Es ist nicht bloß, jetzt hast du den Heiligen Geist, jetzt kannst du in neuen Sprachen reden, Punkt, aus, Amen, fertig. Also es sind verschiedene Gaben im Bereich Sprachenrede oder eben auch Auslegung der Sprachen. Es könnte auch sein, dass die Zuhörer durch den Geist diese Sprache in ihrer Sprache übersetzt bekommen haben und so verstanden haben. Dann wäre es eine Art Auslegung der Sprache gewesen. Kann man nicht so genau sagen. Uns geht es aber jetzt mehr um dieses normale Sprachengebet. Warum und wieso und weshalb? Sinnvoll war es damals mit Sicherheit und ist auch heute noch, diese Sprachengaben, wo dann andere Leute das in ihrer eigenen Muttersprache verstehen konnten, weil ich glaube nicht, dass es damals groß Sprachschulen gegeben hat, Langenscheid-Lexikon und Duden, Übersetzungsbücher oder Übersetzungs-Apps hat es alles nicht gegeben wie heute. Der Heilige Geist wollte aber, dass das Evangelium zu allen Nationen kommt, also musste zwangsläufig irgendwas passieren, dass die das auch verstehen. Also deshalb gibt es auch solche Arten von Sprachen, die ja, der Heilige Geist einfach übersetzt. Oder eben den anderen, den Evangelisten, die Fähigkeit gegeben hat, eine andere Sprache einfach zu können. Und es gibt auch heute Zeugnisse von Menschen, die konnten plötzlich Chinesisch oder sonst irgendeine Sprache, weil Gott sie dorthin gesandt hat, das Evangelium dort zu verkündigen. Dieses Sprachenreden ist eindeutiges Zeichen, dass ein Mensch, ein Christ, ein gläubiger Mensch, den Heiligen Geist empfangen hat. Da wird es jetzt in Apostelgeschichte 10, 45 ein bisschen eindeutiger. Ich lese den Vers einmal vor. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen oder in Zungen reden und Gott erheben. Also das war ein eindeutiges Zeichen für die Leute, die haben jetzt den Heiligen Geist empfangen. Weil wenn jemand den Heiligen Geist empfängt und es drückt sich der Heilige Geist überhaupt nicht aus, dann kann man es erstens in Frage stellen und zweitens denke ich mir dann, für was ist er dann? Also das muss einen Sinn haben. Und die gläubigen Juden waren erst einmal außer sich, die waren entsetzt. Jetzt haben auch noch die aus den Nationen den Heiligen Geist bekommen. Mit dem haben sie nicht gerechnet, aber es war halt so. Weil es war nicht wichtig, ob sie jüdisch oder nicht jüdisch waren, sondern es war wichtig, dass sie an Jesus glaubten und ihn als ihren Herrn bekannten. Sie hörten sie in Sprachen reden und in der anderen Stelle, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sagt Jesus. Sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist der Unterschied. Er sagt nicht, sie werden in anderen Sprachen reden. Also er meint hier nicht eine bekannte menschliche Sprache, sondern eine neue Sprache. Darum muss man das unterscheiden können. Also nicht Griechisch plötzlich oder Arabisch oder sonst was, sondern sie wurden vom Heiligen Geist mit einer neuen Sprache bedacht. An dem kann man schon erkennen, um was es geht. Und diese neue Sprache ist eben diese himmlische Sprache, die der Heilige Geist da gab. Ist eine übernatürliche Sache, ein übernatürliches Zeichen, das die Glaubenden begleitet und eben bestätigt, dieserjenige hat die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen. Und dabei bleibt es ja nicht. Es ist ja nicht einfach, ja, jetzt haben wir das gekannt, jetzt wird dieses Sprachenreden in die Schublade gesteckt und jetzt brauchen wir es nicht mehr. Nein, Gott gab es durch den Geist als mächtiges Werkzeug für die Christen. Also nicht bloß als Hobby, sondern als mächtiges Werkzeug für die Christen. Es ist ein Gebet. Sprachenrede, Sprachengebet ist ein Gebet. Es ist etwas, das du als Mensch zu Gott sprichst. Das bestätigt uns 1. Korinther 14, 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also, er redet nicht zu Menschen, er redet zu Gott, der in einer Sprache redet. Menschen verstehen es nicht. Drum hört sich das auch an, Kauderwelsch, durcheinander. Eigentlich vom Verstand her, müsste man fast sagen, so ein Krampf. Aber es macht Sinn, weil Gott es versteht. Und sonst niemand und eben auch nicht der Teufel und eben auch nicht irgendwelche dämonischen Mächte. Aber du sprichst Geheimnisse zu Gott im Geist. Denn dieses Sprachengebet entspringt deinem Geist. Der Heilige Geist hat deinem Geist diese Fähigkeit gegeben und du kannst sie nutzen oder auch nicht. Das liegt dann in deinem Ermessen, in deiner Entscheidungsfähigkeit. Aber es wäre dumm, es nicht zu nutzen. Im Kapitel 14 des 1. Korintherbriefs sagt uns der Paulus, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das ist wiederum ein Grund, warum wir unbedingt in Sprachen reden sollen. Es ist zu unserer eigenen Erbauung, weil Bedrückungen kommen ja sowieso. Einmal dieses und einmal jenes. Irgendwas ist ja immer mal wieder, das uns versucht, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, das uns die Laune nehmen will, das uns ja, ins Loch drücken will. Dafür gibt es eben diese Gabe, weil damit erbauen wir uns selbst. Und wo erbauen wir uns? Im Geistlichen. Und weil es ist das Maß deines Lebens, der Geist bestimmt letztendlich. Also du erbaust dich, du ermutigst dich, du tust deinen Glauben wieder aktivieren, du aktivierst letztendlich deinen Geist und damit fließt auch geistliche Kraft durch dich, erreicht deine Seele, erreicht deinen Verstand, dein Denken, es erreicht letztendlich dein ganzes Umfeld. Die bedrückende Wolke muss sich wieder schleichen, sie muss sich hinwegheben und dir geht's wieder gut. Du erbaust und ermutigst dich selbst, wenn du in neuen Sprachen redest, weil der Geist in dir aktiv ist. Ja, wenn der Verstand so aktiv ist mit 1000 Sorgen und 1000 Überlegungen, dass dich dann down macht, ist nicht so gut. Wenn aber der Geist aktiv wird und dir wieder Ideen gibt und dir wieder Frieden gibt, eben die Früchte des Geistes wieder zum Vorschein kommen, dann ist es gut, dann ist es erbauend. Und es ist deshalb die Gabe, in neuen Sprachen zu beten, gegeben. Und wenn Christen gemeinsam in Sprachen beten zu Gott, baut sich oft sogar noch eine stärkere Salbung aus. Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn die Christen sich treffen in der Versammlung, dass sie gemeinsam in Sprachen reden, in Sprachen singen, sich gemeinsam geistlich erbauen, vorwärts bringen, und aus dem heraus können dann auch noch andere geistliche Gaben zur Wirksamkeit kommen. Manch einer meint ja, ich bin ja gerettet, ich brauche das nicht unbedingt, in neuen Sprachen zu reden. Vielleicht schämt er sich auch insgeheim, weil sich dieser wenn komisch anhört. Aber, da, wie ich schon sagte, da wäre er dumm. Der Paulus zum Beispiel sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr noch, dass ihr weissagt und so weiter, auch die anderen Gaben. Aber er will, dass alle in Sprachen reden. Er sagt nicht, naja, der eine oder andere kann dann schon mal in Sprachen reden, sondern er will, dass alle in dieser Gemeinde in Sprachen reden. Und das will Gott auch heute noch, dass wir alle in Sprachen reden, um uns aufzubauen und tiefer im Geistlichen hineinkommen, geistlich aktiver werden. Der eine oder andere denkt sich, naja, das Sprachenreden ist ja nur eine kleine Gabe. Ich möchte ja schließlich die großen Gaben, ich möchte ja Heilungen, Gaben und Wundergaben und was weiß ich alles. Ist schön, wenn man das will, aber die Einstiegsgabe, in Sprachen zu reden, soll man nicht vernachlässigen. Das wäre ganz ein grober Fehler. Das soll man praktizieren, denn umso mehr du im Geistlichen aufgebaut wirst oder vollgefüllt wirst, umso eher können andere geistliche Fähigkeiten dein Leben erreichen. Wenn Sprachenrede als Predigt oder einer Lehre ist, Blödsinn. Wenn ich mich heute hierher stelle und rede zu euch eine Stunde lang in neuen Sprachen und keiner versteht ein Wort, dann macht's nicht Sinn. Und es sagt auch der Paulus, Brüder, wenn ich jetzt zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder Erkenntnis oder Weissagung oder Lehre? Also das wäre nichts, das nützt nichts. Deshalb redet er da in normaler Sprache. Aber wisst ihr, wir reden ja zu Gott, wenn wir in Sprachen reden und nicht zu Menschen. Und er sagt dann auch weiter, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. In der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Ich sage das deshalb, weil diese Verse werden oft angewandt von den Gegnern des Sprachengebets, und sie nutzen diese Verse, ziehen die aus dem Zusammenhang und sagen, siehst du das? Das ist ja gar nichts. Das braucht man ja gar nicht. Doch, wir brauchen es schon, und es ist wichtig. Paulus redet mehr als alle anderen in Sprachen und sagt, ich möchte, dass alle in Sprachen reden. Aber eben nicht als Predigt oder als Lehre, sondern eben als Gebet. Der Satan steckt natürlich da dahinter und will unbedingt dieses Sprachengebet verhindern. Weil ihm ist angenehm, wenn du als Christ geistlich schwach bist oder dein Glas mehr als leer ist. Weil dann bewegst du im Geistlichen nichts. Wenn du aber voll wirst, voll Geistes, wie auch die Bibel sagt, werdet voll des Geistes, dann hast du geistliche Power, dann hast du geistliche Autorität, dann hast du auch einen ganz anderen Glauben und dann wirst du geistlich was bewegen. Und dann, was muss der Teufel dann tun? Er muss einen Rückwärtsgang einlegen und ziemlich schnell abdeckeln, weil dann du die Position in Christus einnimmst, weil dann du den Namen Jesus mit Vollmacht benutzt und weil du dann im Sieg leben kannst. Deshalb will der Teufel das verhindern, damit er sein Unwesen ungestört weitertreiben kann. Wenn du irgendwo religiös deine Suppe kochst und am Sonntag in Gemeinde gehst, das stört noch wenig. Der denkt sich manchmal, ah ja, geh noch. Dann riechst du nichts an, dann sitzt dich in die Gemeinde, hörst dir was an, schlafst dabei vielleicht ein und dann gehst wieder heim. Und ich, sagt der Teufel, tu dabei mein Unwesen treiben und freue mich über die Dummheit der Christen, die ihre Autorität nicht ausüben können, weil sie eben mehr als leer sind. Eine andere Aussage ist auch von Paulus, und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also das soll auch nicht gehindert werden, nicht, dass der eine sagt, hey, in unserer Gemeinde, Da wird nicht in Sprachen gebetet. Könnte vom Teufel sein. Das behaupten auch sogar manche. Aber das wäre auch noch das Ding, ne? Und weiter sagt der Paulus, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Also das soll eine bestimmte Ordnung haben. Und er sagt, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung, aber alles geschehe zur Erbauung. Das ist wichtig, dass jeder was mitbringt, wenn sich die Gemeinde versammelt, dass jeder einen Teil beiträgt, aber es muss zur Erbauung sein. Nicht, dass die Gemeinde, wenn sie sich trifft, hinterher zerstritten nach Hause geht. Das Ziel des Heiligen Geistes und seinen Wirkungen ist die Erbauung der Gemeinde, ist, dass das Reich Gottes offenbar wird und dass die Gemeinde gebaut wird. Dazu ist natürlich eine dehnende und demütige Haltung notwendig, denn es geht nicht um die Ehre dessen, der eine geistliche Gabe ausübt, sondern es geht zur Erbauung aller anderen. Die Gaben sind nicht dafür da, dass jemand dann geistlich stolz wird und sagt, ja, ich habe aber toll in Sprachen gebetet, ja, ich habe mir aber geheilt oder ich habe aber... Nein, es ist schön, wenn jemand geheilt wird, es ist schön, wenn Gaben sich offenbaren, aber es ist nicht schön aus der Sicht Gottes, wenn Menschen sich dafür die Ehre geben oder nehmen. Gut, Paulus wieder im 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Mein Verstand ist fruchtleer. Also der Geist ist es, der es hervorbringt. Der Mund ist es, der es ausdrückt. Der macht nur die Lautstärke dazu. Aber die Quelle ist dein wiedergeborener menschlicher Geist. Der Verstand, sagt der Paulus, ist fruchtleer. Der hat also mit dem nichts zu tun. Der Verstand sagt höchstens einmal wieder zwischendurch und sagt, hör doch auf mit deinem Geplappere. Wenn du es schon gewohnt bist, dann nicht mehr, aber bei manchen sagt einfach der Verstand noch, lass doch das, ja, versteht doch keiner, was soll denn das, blamierst dich gerade. Nein, du blamierst dich nicht, es ist gut und es ist richtig, es ist biblisch, dein Geist ist aktiv, dein Geist betet. Der Verstand hat noch eine Aufgabe, der sagt, jetzt will ich in Sprachen beten, leg los, und der kann auch sagen, dass du wieder aufhörst. Das ist ein Verstand seine Aufgabe, aber mehr kann der Verstand nicht. Wenn du dir vorstellst, du müsstest jetzt mit dem Verstand so ein Durcheinander hinplappern, das ist irgendwo fast ein bisschen schwierig. Man kann auch in Sprachen, in Zungen singen, nicht nur beten. Das sagt uns auch wieder der Paulus im 1. Korinther 14. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Ich will beten mit dem Geist, will aber auch beten mit dem Verstand. Also beides ist richtig und es ist gut. Im Verstand, da meint er eben im natürlichen Worten, wo du darüber nachdenkst, das will ich jetzt beten. Und in Sprachen, ich mache es oft so, sage, Heiliger Geist, da habe ich ein Anliegen, weiß jetzt gar nicht recht, wie ich beten soll. Ich möchte jetzt in dieser neuen Sprache dafür beten. Und dann kannst du nichts mehr falsch machen. Du betest nicht falsch, du lobst nicht falsch. Der Verstand kann dabei was anderes tun, wenn es gerade ist. Und trotzdem betest du das Richtige. Nimm an, beim Autofahren, der Verstand ist auf den Verkehr ein bisschen konzentriert und der Geist ist auf Gott konzentriert. Du redest zu Gott Geheimnisse, Gott versteht es, er hört es, gleichzeitig wirst du auferbaut. Was willst du mehr? Du hast also die Zeit wirklich effektiv ausgenutzt. Denn der Geist in uns nimmt sich unsere Schwachheit an. Das schreibt Paulus hier an die Römer, Kapitel 8, Vers 26. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also der Geist verwendet sich, weil wir nicht wissen, wie wir jetzt da bitten oder beten sollen. Und er nimmt sich unsere Schwachheit an. Was ist jetzt das wieder gemeint? Müssen wir jetzt wieder alle ganz schwach sein, wie ein Wurm auf Stelzen unter den Teppich kriechen und was weiß ich alles tun und uns noch mehr demütigen und solche komischen Dinge, wie manche Christen meinen, das ist es nicht. Wenn er hier von Schwachheit spricht, dann meint er eben auf der natürlichen Ebene, im Alltag, mit den ganz normalen Dingen, die dich umgeben, sind wir schwach im Vergleich zur geistlichen, himmlischen Ebene. Da sind Welten dazwischen. Und wenn du als Mensch der Allerbeste bist oder meinst, und der Reichste und Mächtigste, dann bist du im Vergleich zu dem, was in der geistlichen, in der höheren Ebene ist, immer noch schwach. Total schwach. Also ein Riesenunterschied zwischen der himmlischen Welt und der natürlichen Welt. Ein ganz schlauer, natürlicher, reicher Mann wird schwer krank. Was tut er? Er holt sich die besten Ärzte und die beste Medizin, Professor, Doktor, Doktor, so und so, und versucht, gesund zu werden. Kann vielleicht funktionieren, aber oftmals einfach nicht. Wenn die Krankheit unheilbar ist, nützt die ganze Schlauheit der Menschen und der Medizin und sein Geld nichts, dann wird er sterben. Und der Unterschied zu einem Geistlichen, so wie Jesus es war, der sagt zwei Worte, sei geheilt, und der gute Mann ist geheilt. Da sehen wir die Differenz, die da dazwischen ist, zwischen der natürlichen Ebene und der himmlischen, der geistlichen Ebene. Und der Paulus sagt, man trachtet nach dem, was droben ist. Wir sollen nach dem trachten, was im Geistlichen, in der höheren Ebene ist. Das macht nämlich Sinn. Oder Jesus selber hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und all die anderen Dinge, die natürlichen Dinge, werden euch hinzugefügt. Und da ist Sprachenreden ein ganz wichtiges und gutes Mittel, um nach den geistlichen Dingen zu trachten, weil es eben über deinen Geist geht. Deshalb ist Sprachenrede nicht bloß einfach ein Zeichen für den Heiligen Geist, sondern ein ganz nützliches, wichtiges, kräftiges Instrument für die Christen, um geistlich zu werden, um in diese höhere Ebene einzudringen. Ich meine, Jesus ist natürlich das super Vorbild, aber das soll die Richtung sein, wo wir hintrachten. Trachtet nach dem, was da oben ist. Nach den Aposteln. Und nicht nur die Apostel, auch die Diakone und die ersten Christen. Sie wussten das und sie kannten diese himmlische Ebene. Und sie wussten auch genau, wie man das anwendet. Wenn du Apostelgeschichte liest, dann siehst du von vielen Zeichen und Wundern, die durch die Leute geschehen sind, ohne dass Jesus noch dabei war. Auf jeden Fall diese natürliche Ebene, in der man sich in der Regel befindet, also zumindest körperlich befinden wir uns ja hier, diese gefallene, sündige Welt ist schwach im Vergleich zur himmlischen. Trotz all der Technik, die die Menschen erfunden haben, ist es alles schwach. Und deshalb brauchen wir den Geist, der sich unserer Schwachheit annimmt, damit wir das Richtige beten, damit wir das Richtige auch tun können. Gut, Sprachen, Reden zur geistlichen Erbauung, zur Stärkung im Geist, damit wir eben diese geistliche, übernatürliche Ebene erreichen, also sagen wir zumindest ankratzen immer mal wieder. Aber das soll ja nicht die Obergrenze sein, sondern das ist eigentlich der Einstieg. Judasbrief sagt uns, dass wir im Geist beten sollen, dass wir uns erbauen auf euren heiligsten Glauben. Also der Glaube wird ebenfalls erbaut in deinem Herzen. Dann ist der Glaube auch nicht so kompliziert. Oh, ich muss aber jetzt das glauben, aber ich habe so viel Zweifel und ein Gejammere und ein Gekämpfe. Nein, wenn dein Geist fit ist, nicht bodenverdeckt oder leer, sondern eher schon überhalb voll, dann tut sich der Glaube viel, viel leichter und dann bringt er auch Ergebnisse hervor. Gleichzeitig wird auch der Zweifel weniger. Und die Liebe wird mehr. Und der Zorn und der Hass und der Ärger wird weniger, wenn der Mensch im Geist erstarkt. Darum gibt es ja im Galaterbrief die Stelle von den Früchten des Geistes. Die Früchte des Geistes werden stärker und mehr, wenn der Geist in dir, der von Neuem geboren ist, aufgefüllt wird mit Heiligen Geist, mit göttlicher Salbung, mit Kraft. Dann bringt er Frucht. Und dann musst du nicht lieben, dann liebst du. Dann musst du dich nicht auf Kommando freuen, sondern du freust dich. Und so weiter und so fort. Dann musst du dich nicht zwingen, etwas nicht zu tun, sondern dann kommt die Frucht der Selbstbeherrschung ganz automatisch und du tust den Blödsinn halt einfach nicht, weil es da nichts mehr abgibt. Und weil du dann das Gute willst, weil da das Licht in dir ist, weil da der Geist Christi in dir ist. Alles andere wäre Religion. Dann wird den Leuten noch Verdammnis aufgedrückt, ja, weil du nicht so lieb bist und jetzt warst du wieder zornig und jetzt warst du wieder was weiß ich was und dann musst du erst wieder Buße tun 3 Wochen und das macht doch keinen Spaß. Der Paulus sagt doch, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das hat einen Grund. An so einem Posten, wie der Paulus hatte als Apostel für die Nationen, der war umkämpft. Der war mit Sicherheit in Konflikt mit Satan persönlich und nicht bloß mit irgendeinem kleinen Dämon. Satan wollte den Paulus unbedingt stoppen. Und wenn du seine Geschichte mal ein bisschen verfolgst, dann hatte der ganz schön zum Kämpfen und zum Beißen. Und es war wichtig, dass er zumindest von innen heraus voll Geistes war, um diese Anfeindungen und Schwierigkeiten zu überwinden. Und das war das Mittel schlechthin. Er redete einfach in Sprachen und viel in Sprachen. Und er behielt immer wieder die Oberhand und konnte die Angriffe Satans abwehren. Und die Verführungen, die Versuchungen, die sich so schön anhören, er konnte sie entlarven und er konnte auch die falschen Brüder von den echten unterscheiden. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, ganz wichtig zu unterscheiden, weil viele geben sich als Christen aus und haben einen Fisch am Auto drauf. Aber das heißt noch lang nichts. Du brauchst das Zeugnis in deinem Geist, ob der echt ist oder ob er bloß, weil sagt Jesus, übertünchtes Grab ist, schön angestrichen und tote Gebeine drin, meint der Jesus dann. Also wir sollen im Geiste etwas helle sein und stark sein, um eben angemessen auf die Bedrängnisse und Aufgaben, die uns auf dieser Erde begegnen, zu reagieren. Und das kannst du als wiedergeborener Christ, wenn du im Geistlichen nicht am unteren Limit angelangt bist. In der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10, da habe ich jetzt einen Vers vom Johannes. Also ich bin nicht der Offenbarungsfreak, aber dieser Vers, der fällt mir immer wieder mal ein und dann habe ich den auch aufgeschlagen. Und es schreibt der Johannes, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibt er eben, was er alles gehört und gesehen hat. Aber diese Aussage, ich war im Geist. Der Johannes war ja körperlich auf der Gefängnisinsel, Patmos, glaube ich, heißt die. Und ihm ging es wahrscheinlich äußerlich nicht so toll, kann ich mir vorstellen. Und er war im Geist. Er hat sich in die geistliche Ebene eingeklinkt. Und dann hatte er diese Vision, was er dann alles niedergeschrieben hat. Das heißt für mich, es ist möglich, dass wir nicht bloß auf der irdischen Ebene zu Hause sind, sondern dass wir auch als Christen die geistliche Ebene eindringen oder wahrnehmen, nicht besser, wahrnehmen können. So wie Johannes auch das konnte. Die Christen sollten nämlich nicht geistlich blind sein. Jesus sagte mal, lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Das heißt, wenn sie sich nur auf der natürlichen Ebene befinden und nicht merken, was vor ihnen für ein Problem liegt, werden sie direkt auf das Problem zumarschieren und das Problem wird sie fassen und verschlingen. Deshalb ist es wichtig, auch so für den Paulus, in Sprachen zu reden, dass er geistlich die Antennen ausgefahren hat und erkennt, was da auf ihn zukommt, um angemessen zu reagieren. Hinterher ist oft einmal fast zu spät. Also soll nicht ein Blinder einen Blinden leiten, das wird nichts. Ich habe letztens gesagt, der Blinder und der Tauber, das geht gerade noch. Da kann einer den anderen unterstützen. Aber zwei Blinde fallen tatsächlich in die Grube, weil sie es nicht sehen. Religiöse Leute sind meistens geistlich blind. Sie reden zwar viel von Jesus und von der Bibel und von allem, aber geistlich ist nichts los. Und es sollte nicht so sein. Als Jesus auf diese Erde kam, und die Juden erwarteten ihren Messias und er kam und haben ihn nicht erkannt. Kann man blinder sein? Es waren ein paar Ausnahmen dabei, wie zum Beispiel Simeon und die Hanna. Die hatten vom Heiligen Geist schon das Zeugnis, die kannten Gott. Die waren nicht bloß religiös, die kannten Gott und sie wussten, aha, der ist. Einer aus Gottes Generälen, der John G. Lake, der war ein Meister im Umschalten von der natürlichen Ebene in die geistliche Ebene. Das war kein Blinder. Darum war er auch geistlich erfolgreich. Und mir gefällt dem seine Story, vor allem eben diese Aussage, er konnte das umschalten. Er konnte da einfach umschalten und die geistliche Ebene wahrnehmen und dann wieder die natürliche oder beides gleichzeitig. Und das war wichtig für den Mann, für seinen Dienst. Und er hat da in Südafrika da seinen Dienst dann getan. Und so viele Leute wurden geheilt in seinem Dienst und Gemeinden hat er gegründet. Er hat es geistlich erkannt, was der Heilige Geist will und er ging los. Und so hat es funktioniert. Und wenn dieser das konnte, warum sollten das dann nicht die anderen Christen können? Deshalb ist eben solche Lehre wichtig, dass wir da mal darüber nachdenken und uns dann auch ausstrecken. Denn die geistliche Ebene, die ist ja da. Die ist ja nicht irgendwo, wie es die Religion sagt, im Himmel da oben. Damals wussten ja doch nicht einmal, dass das Weltall kommt. Die meinten ja auch, die Sterne sind halt so kleine Punkte und die fallen vielleicht einmal runter. In Wirklichkeit sind sie größer als unsere ganze Erde. Sie konnten nicht auf den Mond fliegen mit einer Rakete, also wussten die einfach nicht mehr. Aber wir wissen jetzt, dass nicht das da oben gemeint ist, im Weltall, sondern dass eine höhere geistliche Ebene gemeint ist, wenn man vom Himmel redet. Und die Himmelswelt ist gut und recht, wenn man irgendwann stirbt und dann kommt man da hin, das ist ja super, aber das heißt nicht, dass du warten musst, bis du mal stirbst. Du kannst sogar jetzt als Christ die geistliche Ebene erreichen und wahrnehmen. Und das sollst du sogar, weil das gibt dir Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich gehe und dann seid ihr das Licht der Welt. Wie können Christen das Licht der Welt sein, wenn sie in der Finsternis tappen und blind sind? Das geht einfach nicht. Deshalb ist es für uns wichtig, das zu wissen und uns dann auch danach auszustrecken und eben diese Sprachenreden zu benutzen, um geistlich zu erstarken und helle zu werden, um die geistliche Ebene zu wahrzunehmen und zu sehen und vielleicht auch zu hören. Jeder kennt den Vers Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann kommt das große Fragezeichen bei vielen. Ja, er hat uns gesegnet, aber wo ist denn dann der Segen? Ich erlebe ihn nicht. Ist ja blöd sowas. Aber er sagt sie eindeutig, es sind geistliche Segnungen in der Himmelswelt, in Christus. Und wenn wir diese Segnungen haben wollen, müssen wir uns die dort abholen, wo sie sind. Sie sind in der Himmelswelt, in der geistlichen Welt. Und darum ist es wichtig für uns, dass wir wissen, dass wir diese geistliche Welt kontaktieren dürfen, hinzutreten dürfen, uns dort die Dinge abzuholen, die wir brauchen auf dieser irdischen Ebene. Wir haben nämlich dort einen rechtmäßigen Platz zugeteilt bekommen, sagt nämlich auch der Epheserbrief. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also mit ihm auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Da ist unser Platz. Aber wir sind so fixiert auf die irdischen Dinge und Probleme und Sorgen und vielleicht auch die schönen Dinge, dass man das irgendwo vielleicht einmal gelesen hat, aber nicht so richtig erfasst hat und nicht so richtig aufgenommen hat und glauben, dass wir auch dort einen Platz haben. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wenn du das nicht glaubst, lest es nach Epheser 2,6. Und dort sind die geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Vielleicht tut der eine oder andere jetzt diese Lehre, die ich hier bringe, als esoterische Lehre abstempeln, aber es ist keine Esoterik. Nur weil Esoteriker sich auch mit der geistlichen Ebene beschäftigen, heißt es nicht, dass die geistliche Ebene für uns Christen nichts ist, das ist als okkult abgestempelt wird. Nein, die geistliche Ebene ist da und sie ist biblisch und es ist wichtig für uns als Christen. Aber für uns ist es die geistliche Ebene des Lichts und nicht die geistliche Ebene der Finsternis, da wo die Esoteriker ihr Zuhause haben, die nicht wiedergeboren sind. Und das ist noch der Unterschied. Aber es geht um die Himmelsdinge, um die geistlichen Dinge, um das Reich Gottes. In einem Evangelium wird es immer genannt, das Reich der Himmel. Ein Machtbereich in der geistlichen Welt, wo Jesus der Herr ist und der König ist und regiert. Und diesen Bereich dürfen wir kontaktieren, wahrnehmen, uns die Segnungen dort abholen. Die Salbung nehmen wir es oft einmal, wenn die Salbung auf uns ist, wenn wir spüren, genau das ist diese geistliche Welt, die wir dann sogar auch körperlich wahrnehmen können. Religiöse Lehre dreht sich nur um die natürliche Welt. Dass der Mensch gut ist, dass er brav ist, dass er, ja, was weiß ich, alles tut und irgendwann in den Himmel kommt, Wallfahrten geht und sonstige Klimmzüge macht, dass er Kerzerl anzündet und heilige Messe aufschreiben lässt und sonstige Dinge. Aber das hat mit der Himmelswelt, mit dem Reich Gottes hin und vorn nichts zu tun. Und wenn du am Grab also ein Lichtlein hinstellst und sagst, das ist das ewige Licht, das dem Verstorbenen leuchten soll, dann ist es eigentlich schon fast ein Spott für das, was Jesus gesagt hat. So, und jetzt komme ich an eine Stelle, Johannes Kapitel 10, Vers 7 und Vers 9. Vielleicht hast du schon mal gedacht, wie kann das sein? Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wie kann ein Mensch eine Tür für Schafe sein? Das ist die Frage, ne? Das ist ja irgendwo ganz eine seltsame Aussage. Jesus hat halt die natürlichen Umstände als Gleichnis immer benutzt. In dem Fall haben die Schafe dran glauben müssen und die Einzäunung, wo die Schafe drin waren und die Tür dazu, wo sie raus konnten in ihren Stall und wieder rein in die Weide und hin und her. Das hat Jesus benutzt und jetzt sagt er, ich bin die Tür. Für uns Christen ist er die Tür zur Himmelswelt. Er ist der Weg, heißt einmal die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg da rein. Er ist die Tür in die Himmelswelt, in die geistliche Welt. Und jeder, der an Jesus glaubt, darf durch diese Tür ein- und ausgehen. Und wichtig ist auch das Ausgehen. Weil du kannst nicht immer bloß immer im Geist sein. Du hast auch natürliche Begebenheiten in deinem Leben zu erledigen, oder? Aber du sollst immer wieder hineingehen in den geistlichen Bereich, vor dem Thron Gottes erscheinen. Wie auch Jesus sagt, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Es ist genau das. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade oder naht euch zu Gott. Genau das ist es, was wir tun sollen, in diese geistliche Ebene uns hinaufzubewegen. Trachtet nach dem, was droben ist, dort, wo deine Segnungen sind. In der Himmelswelt ist nämlich für dich alles Palette parat. Da ist alles fix und fertig erledigt. Und wir müssen bloß erst einmal kapieren und dann lernen, dass wir es uns dort abholen sollen. Die meisten schicken auch bloß einen Brief oder ein SMS vor den Thron Gottes. Aber sie erscheinen nicht vor dem Thron Gottes. Deshalb funktioniert so vieles nicht im Gebet. Und da ist Zeit notwendig und vor allem ist es notwendig, einen starken, erfrischten, hellen Geist in dir zu haben. Und da ist es, um die Kurve wieder zu kriegen, da ist das Sprachengebet das erste Mittel der Wahl, um geistlich stark zu sein. Wir wissen ja, als Jesus am Kreuz starb, in dem Moment ist im Tempel der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Tempel von oben nach unten zerrissen worden. Kein Mensch konnte das. Gott hat es getan. Grundsätzlich ist immer gelehrt worden, ja, dann hat man gesehen, da hatte der Heilige Geist eben aus dem Allerheiligsten raus können, dann war er nicht mehr nur da drin, auf diesem kleinen Ort begrenzt. Es ist wahr, aber es bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet, dass wir jetzt auch hinzutreten dürfen zu Gott. Und das ist wichtig und das ist, Alte Testament ist halt einfach eine Bildersprache für das, was im Neuen Testament die Wahrheit ist, was echt, das Echte. Und da beschreibt uns der Hebräerbrief einiges, dass wir das sehen können, um was es geht. Hebräer 9, 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, das ein Gegenbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Es sagt uns, dass dieser Tempel mit seinem Allerheiligsten, dass das ein Abbild war von dem echten Heiligtum, von dem Himmel, von der geistlichen Ebene, von der himmlischen Welt. Und damals der hohe Priester, der musste jedes Jahr reingehen, nachdem er sich selber erst einmal gereinigt hat, und er musste da Blutopfer mit hineinbringen. Und das war alles bloß ein Schattenbild auf das hin, was Jesus dann das Echte gemacht hat. Und das hat Jesus getan und er hat sein eigenes wirkliches Opferblut gebracht. Er war dann dieses Lamm, dieses sündlose, dieses makellose Lamm, das da gebracht wurde. Und er hat es nicht in den Tempel hineingetragen, sondern er hat es in den Himmel hineingebracht, in das wahre Heiligtum. Und da ist der Weg offen. Für den Christen, für den Gläubigen ist der Weg offen, weil der Christ, der Gläubige, ist ja nicht mehr ein Sünder, sondern ein Gerechter. Und deshalb darf er hinzutreten. Genauso wie der hohe Priester in dieses Allerheiligste treten durfte und sonst keiner. Ein Sünder darf nicht hinzutreten, ein Gerechter darf. Und das bestätigt uns noch einmal der Hebräerbrief 10,19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens und so weiter und so fort. Durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Und das Heiligtum ist die geistliche Ebene, die himmlische Ebene. Und der Vorhang ist durch sein Fleisch. Und so wie sein Fleisch am Kreuz beim Sterben zerrissen wurde, so auch dieser Vorhang. Und es ist ein neuer, sagt er hier, ein neuer, lebendiger Weg, durch den wir hinzutreten dürfen und können mit Freimütigkeit. Der Vorhang repräsentiert die sündige Natur, die dann auf Jesus gekommen ist, auf seinen Leib. Und diese Trennung ist dann beseitigt worden, eben durch die Rechtfertigung, die wir in Christus bekommen haben. Und so dürfen wir uns hinzunahen zu Gott. Und Jesus wurde dort als personifizierte Sünde am Kreuz in den Tod gegeben, damit wir zum Leben kommen konnten oder können. Der Vorhang ist zerrissen, die Sünde ist beseitigt. Das Sündenproblem wurde damit ein für alle Mal gelöst. Und in der geistlichen, die geistliche Ebene, die ist da, und die geistliche Ebene ist interessant und sie ist sogar sehr wichtig für uns. Ich nehme jetzt mal ein ganz Extrembeispiel von Paulus. Er schreibt an die Korinther: Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid. Also der Paulus war wahrscheinlich eingesperrt, als er diesen Brief schrieb. Und trotzdem war er bei den Korinthern anwesend durch seinen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er wusste, was dort abgeht. Er hat es mitgekriegt und auf das hat er dann den Brief geschrieben, weil die geistliche Ebene nicht Zeit noch Raum kennt. Oder man kann auch in der Bibel, in der Geschichte, wie sie so schön heißt, auf dem Berg der Verklärung sehen, wie die geistliche Welt ist. Da hat Gott den Vorhang aufgemacht und Petrus und Johannes waren ja mit dabei. Sie sahen plötzlich in die Himmelswelt hinein. Sie sahen Mose und Elia, wie sie erschienen und sich mit Jesus unterhielten. Und Jesus leuchtete wie die Sonne, heißt es mir. Ne? Er war so richtig verklärt, Berg der Verklärung. Oder als Philippus, als er dem Kämmerer das Evangelium verkündet hatte, versetzt wurde an einen anderen Ort, ohne dass er per Fuß oder per Kamel zurückreiten musste. Er wurde einfach zurück entrückt oder versetzt. Das ist die geistliche Welt. Die ist real. Und die soll für uns noch viel realer werden, als wie wir sie jetzt kennen. Deshalb sollen wir uns nach dem ausstrecken. Natürlich gibt es da Widerstände in der Himmelswelt. Das schreibt auch uns der Paulus, dass da Gewalten und Mächte und Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt sind, mit denen wir da in Konfrontation kommen, wenn wir in die geistliche Welt eindringen wollen. Aber du musst wissen, der in dir ist, ist größer als der gegen dich ist. Den Sieg hast du in Jesus, das Vorrecht hast du in Jesus, dass du die geistliche Welt wahrnehmen kannst, anzapfen kannst zu deinen Gunsten. Wir sollen nicht als Christen noch schlechter durch die Gegend laufen wie die Nicht-Christen. Wir sollen lernen, die geistlichen Kräfte, die himmlische Welt anzuzapfen. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt. Das klingt so toll und so schön, dass man es eigentlich gar nicht mehr glaubt. Ja, aber arbeiten muss ich ja trotzdem. Sicherlich, aber wenn deine Arbeit gesegnet ist und funktioniert, dann ist es schon mal super. Und es kann auch noch ganz woanders woher kommen. Wir sollen nicht Sklaven des natürlichen Weltsystems sein, sondern wir sollen im himmlischen System zu Hause sein. Da sollen wir uns auskennen und das soll für uns funktionieren. Wandelt im Geist, schreibt auch der Paulus einmal. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und da wird es einfacher. Wenn der Geist stark wird, wenn du im Geist wandelst, dann wird die Begierde des Fleisches nicht die Oberhand in deinem Leben bekommen. Der religiöse Christ, der muss seine Gebote jeden Tag halten und muss sich bemühen und übertritt trotzdem wieder eins, weil weil er sich einfach furchtbar ärgern muss zum Beispiel. Und dann hat er wieder das schlechte Gewissen und muss wieder zum Beichten gehen. Und für den, der im Geist wandelt, wird die Begierde des Fleisches überhaupt nicht hochkommen können, weil der Geist die Oberhand hat. Deshalb werden auch Christen von Neuem geboren, weil wenn es nach Geboten ginge, bräuchtest du nicht einmal von Neuem geboren werden. Du brauchst dich nicht bekehren, Gesetzmäßigkeiten einhalten, das kann auch ein anderer oder muss auch ein anderer, weil es auch andere Gebote gibt auf dieser Welt. Aber es ist so viel wert, vom Neuen geboren zu sein und im Geist zu erstarken, dass es das Wichtigste ist auf dieser Welt. Darum sagt auch Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht zuletzt auch noch nach dem Reich Gottes, das nehmen wir dann auch noch mit, wenn wir zuerst einmal alles andere erledigt haben, sondern nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dafür hat uns der Heilige Geist, unser Helfer und Beistand, die Gabe gegeben, in neuen Sprachen zu reden. Denn du bewirkst einfach dabei was. Du bewirkst in der Himmelswelt etwas, wenn du loslegst und in geistlichen Sprachen, in neuen Sprachen redest. Wie ich schon vorher sagte, die Früchte des Geistes werden dann emporkommen. Und du wirst einfach ein dementsprechendes Leben oder Lebensstil führen. Und das macht dich zu einem angenehmen Menschen. Das macht dich zu einem liebenswerten, friedvollen, freudlichen, freudvollen, sanftmütigen Menschen. Weil wenn eine Frucht nicht hervorkommt, dann ist sie nicht da. Dann bist du halt ein Grandelhauer oder was weiß ich, was du alles bist. Ein griesgrämiger vielleicht oder ein zorniger Mensch. Aber wenn die Frucht des Geistes kommt, macht dich das zu einem angenehmen Menschen. Und da stellt sich dann immer so die Frage, bin ich jetzt Christ oder bin ich kein Christ? Glaube ich oder glaube ich nicht? Weil dann sieht man schon an deinem Lebensstil, dass du einer bist. Gebetserhörungen werden mehr, die Segnungen werden mehr, die dämonischen Mächte müssen immer mehr von dir fliehen, geistliche Fesseln und Widerstände werden abfallen und es wird immer besser und leichter in deinem Leben, wenn du geistlich erstarkst. Wenn du die Bibel liest, wirst du es besser verstehen können, weil der Geist dir Offenbarung gibt und nicht hinterher mehr Fragezeichen haben als vor dem Bibellesen. Das sind alles so Dinge, warum es sinnvoll ist, in neuen Sprachen zu beten, warum es sinnvoll ist, geistlich stark zu werden. Der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an, weil im körperlichen Bereich, seelischen Bereich befinden wir uns noch auf dieser, die Bibel nennt es oft fleischlichen Ebene, auf der natürlichen Ebene. Unser Körper ist ja noch nicht erlöst, sagt uns ja die Bibel ganz eindeutig, dass das noch aussteht, dass das noch kommt, wird aber kommen. Aber der Körper, die Seele profitiert ungemein von dem, wenn der, der schon erlöst ist, der Geist in dir stark wird und die Oberhand bekommt. Deshalb ist es wichtig und gut. Und deshalb ist die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum wir Christen in Sprachen beten, in neuen Sprachen beten, jetzt eigentlich ganz eindeutig beantwortet, damit wir geistlich stark werden, damit unser Leben immer besser wird, damit wir mit der Himmelswelt in Kontakt sind, da wo Jesus ist, da wo der Vater ist, wo wir vor den Thron der Gnade hintreten dürfen. Das ist die Antwort auf diese Frage. Jetzt liegt es wieder an jedem Einzelnen selber, wie stark oder weniger stark er diese Gabe nutzt. Vielleicht musst du dich manchmal zwingen, aber das ist auch nicht verkehrt, denn du zwingst dich dazu, in Sprachen zu beten und dann fängt aber der Geist in dir an, aktiv zu werden und es kommt ein Fluss zustande und du betest immer mehr und immer leichter in Sprachen und dann brauchst du dich auch nicht mehr zwingen. Und irgendwann macht es dir vielleicht sogar noch Spaß. Ob du nun ganz laut oder ganz leise oder vielleicht manchmal, wenn die Situation es ergibt, eigentlich bloß noch in Gedanken, in Sprachen betest, das ist zweitrangig. Aber tu's. Amen.